Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Petra Ensminger am Mikrofon herzlich willkommen. Wochenende. Für die meisten von uns heißt das arbeitsfrei. Erholung von der Arbeitswoche. Wie gut das geht, das hängt auch davon ab, wie anstrengend die Arbeitswoche wohl war. Wie sehr die Arbeit gestresst hat, wie groß der Druck auch war. Die psychische Belastung, da spielt auch die Pandemie inzwischen deutlich mit rein. Und darüber wollen wir heute sprechen hier in Campus und Karriere an diesem Samstag. Arbeitsschutz in der Pandemie, über digitalen Stress und psychischen Druck am Arbeitsplatz. Sie können sich beteiligen. Rufen Sie kostenfrei an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an campus@deutschlandfunk.de. Homeoffice und Homeschooling obendrauf im Betrieb, auch Angst vor der Ansteckung, Arbeitsverdichtung, die so zahlreichen Videokonferenzen, Konflikte mit Kundinnen und Kunden, Auftragseinbrüche, Existenznot. Es gibt viele Gründe, warum in der Pandemie die Arbeit durchaus auch Druck machen kann. Was ist es, was Ihnen zu schaffen macht bei der Arbeit, auch oder gerade in der Pandemie? 00800 4464 4464. Ob im Büro, zu Hause, in der Werkshalle oder auch im Außendienst, die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie wirken sich überall auch auf die Arbeitsbedingungen aus. Was belastet uns und wie können wir dagegen angehen, auch präventiv? Da können uns meine Gäste heute sicher einiges zu sagen. Mit dabei sind Professor Dr. Jessica Lang. Sie ist die Leiterin des Lehr- und Forschungsgebiets Betriebliche Gesundheitspsychologie am Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Uniklinik Aachen. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Ensminger.
Dr. Nils Backhaus ist ebenfalls mit dabei von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Dort befasst mit den Themen Arbeitszeit und Organisation sowie Arbeitswelt im Wandel. Auch Ihnen einen guten Tag, Herr Backhaus.
Schönen guten Tag, Frau Ensminger.
Kai Schweppe ist dabei. Er ist der Leiter des Bereichs Arbeitspolitik beim Interessenverband Südwestmetall. Auch Ihnen einen schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, Frau Ensminger. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Psychische Belastung und digitaler Stress am Arbeitsplatz. Schon vor Corona waren das Themen, die eigentlich mehr in den Fokus des Arbeitsschutzes hätten rücken sollen. Mit der Pandemie verschärfen sich die Belastungen noch, Jessica Lang. Ist das so?
Ja, in der Tat. Das wird von vielen berichtet, vor allem, weil das ja viele unvorbereitet ins Homeoffice geschickt hat und mit ganz neuen Medien in Kontakt gebracht hat. Und immer wenn etwas neu ist, dann ist das im Gefühl unkontrollierbar und deshalb auch sehr stressend und belastend.
Welche Belastungen sind es, die dazugekommen sind, genau?
Wenn Sie es ansprechen, also für die Leute, die ins Homeoffice geschickt wurden, mit den neuen digitalen Medien, wenn es da keine klaren Regulierungen gab, wie die zu nutzen sind, keine Einführungen, dann führt das natürlich zu einem Mehraufwand, mehr Bedarf an Energie, was natürlich stressend sein kann, zusätzlich zur sozialen Isolation, die ja häufig damit einhergeht, dass man keinen Kaffeeplausch mehr machen kann am Arbeitsplatz zwischendurch, sondern jeder für sich in seinen eigenen vier Wänden sitzt.
Das ist die Isolation, das ist das, was wir erleben, wenn wir viel von zu Hause arbeiten, aber auch der Druck wird ja zum Teil größer. Was sehen Sie da? Wo kommen mehr Belastungen her?
Ein besonderer Fall hier in der Pandemie ist, dass der Druck höher wird, dadurch, dass man parallel ja eventuell auch noch Kinderbetreuung zu organisieren hat, wenn jetzt Schulen und Kitas geschlossen sind. Also das ist das, was den Druck erhöht. Aber Sie haben ja auch gesagt vorhin, ne, es gibt ja auch andere Branchen, die vielleicht existenzgefährdeter sind. Das heißt, hier ist auch noch die Sorge um die Sicherheit des Arbeitsplatzes, die weiter dahin hinzukommt. Und was wegfällt, ist, dass viele von uns die Ressourcen, die wir haben, um nach der Arbeit abzuschalten, zurzeit auch weggefallen sind, weil Vereine geschlossen haben, Treffen mit Freunden reduziert sein müssen, dass uns auch dann der Ausgleich entsprechend fehlt.
Was uns also deutlich schwerer macht, wenn wir Stress am Arbeitsplatz haben, ihn abzubauen und möglicherweise eben auch Überlastungen besser durchzustehen. Kai Schweppe, im Vorgespräch sind wir ja rasch auf neue Phänomene auch im Arbeitsalltag gekommen, die in der Pandemie aufgekommen sind. Frau Lange hat schon angesprochen, Stichwort Videokonferenzen, die zunächst ja durchaus arbeitserleichternd waren, aber inzwischen doch stark zugenommen haben. Wie haben Sie das erlebt im Verlauf dieser Pandemie?
Ja, ich bin ja jemand, der wie viele andere auch in seinem beruflichen Alltag vorher viel unterwegs war, zu vielen Konferenzen, Veranstaltungen, Reisen. Am Anfang der Pandemie ist das ganz plötzlich weggefallen. Man hatte unheimlich viel Zeit im Terminkalender, weil sich ja viele erstmal mit den neuen Medien vertraut machen mussten. Viele sind da vorsichtig rangegangen und jetzt ein Jahr später hat man genau den gegenteiligen Effekt. Also wir können alle ganz toll mit den verschiedensten Online-Konferenztools umgehen, ob es jetzt GoToMeeting ist oder Teams oder Zoom. Es gibt noch sehr viele mehr, ich will keine Werbung machen. Das führt natürlich auch dazu, dass das, was man früher mal hatte, wo man einfach mehr Zeit hatte, Reisezeiten, die auch vielleicht auch anstrengend waren, aber doch, wo man sich dann eben nicht in einer Konferenzsituation befand oder so eine Randdiskussion auf so Konferenzen, wo man auch mal einen Plausch gehalten hat, wo man sich vielleicht auch en passant mit jemandem ausgetauscht hat, dass das alles wegfällt. Also ich merke das bei mir, ich habe manchmal 4, 5 Videokonferenzen an einem Tag in unterschiedlichsten Medien und Das hat natürlich auf der einen Seite den Vorteil, dass man deutlich mehr Themen auch besprechen kann, auch sehr konzentriert vorgehen kann. Aber ich sag mal, so diese Randzeiten, die auch für einen wichtig sind, die fallen weg.
Die Südwestmetall, für die Sie heute hier sind, ist der Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg, eine Interessenvertretung der tarifgebundenen Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie. Da gibt es natürlich auch einige Produktionsstätten, die Sie mit vertreten, beziehungsweise die Unternehmen mit in Ihrem Repertoire haben. Wenn Sie als Unternehmervertreter auf die Frage nach Belastungen am Arbeitsplatz infolge der Maßnahmen gegen die Pandemie auch dann nochmal schauen, wo sehen Sie die?
Na, da hat Frau Professor Lang schon vieles, vieles gesagt. Es ist der Umgang mit den neuen Medien. Das ist die zum Teil nicht klare Regulierung, weil wir ja relativ schnell uns umstellen mussten. Ich kann mich noch gut erinnern, vor der Pandemie, Homeoffice ist ja kein neues Phänomen, hat man viel schon über das Thema gesprochen. Viele Firmen haben da auch schon Homeoffice-Modelle eingeführt, die aber immer durch zwei Elemente geprägt waren, nämlich dass der Mann auf der einen Seite gesagt hat, naja, ich als Arbeitgeber möchte schon sicherstellen, dass wirklich effizient gearbeitet wird, wenn die Leute im Homeoffice sind, aber auf der anderen Seite, und das war dann berechtigtes Interesse auch der Arbeitnehmer, dass man gesagt hat, naja, aber ich möchte auch irgendwann mal Feierabend haben, also Homeoffice kann nicht heißen, dass ich jetzt rund um die Uhr nur noch erreichbar bin und nur noch, sagen wir mal, E-Mails bearbeite. Und dann haben sich viele Unternehmen langsam in diese Homeoffice-Modelle reingearbeitet und das ist jetzt durch die Pandemie und auch über den Druck, der in Richtung Homeoffice entstanden ist, der aus Infektionssicht ja auch durchaus richtig und nachvollziehbar ist, aber man ist jetzt sehr schnell in diese Strukturen reingekommen. Frau Professor Lang hat es ebenfalls erwähnt, ja, das Thema parallel Kinderbetreuung, ich weiß noch, 2018, 2019 hat man gesagt, das geht überhaupt nicht. Heute sagt man, ja, anders geht es auch gar nicht, aber natürlich muss man dann sozusagen neben der Arbeit auch noch Homeschooling, Kinderbetreuung machen. Und das sind dann schon Sachen, die auch wirklich stressend und anstrengend sind.
Also kann man sagen, wir haben immer auch die Forderung gehört, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ganz, ganz wichtig. Jetzt ist aber noch vielleicht ein anderer Akzent dazu gekommen. Wie trennt man sauber auch mal die Freizeit und den Beruf? Ist das so? Würden Sie es so vielleicht zusammenfassen?
Ja, wir fallen jetzt sozusagen in was rein, was immer das große Problem beim Homeoffice war oder eine der Gretchenfragen, wenn ich Homeoffice im Betrieb einrichte, nämlich wie kann ich tatsächlich auch dem Mitarbeiter die Möglichkeit geben, dem Beschäftigten auch die Möglichkeit geben, dass die Arbeit mal zu Ende ist, dass es also nicht völlig zerfasert, aber auf der anderen Seite, dass ich also als Arbeitgeber auch sicher sein kann, dass wirklich effizient gearbeitet wird und nicht in der Zeit irgendwelchen anderen Aktivitäten nachgegangen wird. Und da haben wir gesagt, da hängt sehr viel von Kultur ab, sehr viel von Unternehmenskultur, Führungskultur. Auch ein großes Thema, in das wir jetzt so reinfallen, wie führe ich eigentlich meine Mitarbeiter, wie unterstütze ich die, jetzt führen gar nicht im Sinne von Kontrolle, sondern wie unterstütze ich meine Mitarbeiter, wie weiß ich, ob es denen gut oder schlecht geht, ob die überfordert sind oder nicht überfordert mit den Arbeitsaufgaben. All das sind Themen, die eine Unternehmenskultur brauchen, dass man auch mit einer gewissen Zeitfaktor aufbauen muss. Und da sind wir jetzt ziemlich schnell reingefallen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen auch das, was Frau Professor Lang angesprochen hat mit, ja, da ist zum Teil keine Regulierung. Zum Teil ist man auch noch gar nicht, ganz am Anfang waren viele gar nicht geschult in diesen neuen Medien. Und das ist dann mehr Aufwand, mehr Stress. Ja, ich habe selber schon erlebt, ganz am Anfang, wo ich dann Online-Meetings mit 20 meiner Mitarbeiter organisiert habe und bin ich ins Online-Meeting reingekommen, weil ich einen Fehler gemacht habe, den ich heute nicht mehr machen würde. Aber das setzt einen dann natürlich auch unter Stress.
Ist eben auch ein zusätzlicher Stressfaktor, der Umgang mit der Technik, die nicht immer funktioniert. Und das muss nicht mal an einem selber liegen. Wie oft hat man es, dass dann wirklich auch Verbindungen zusammenbrechen, weil eben einfach zu viele auch mit an Bord sind. Wir kommen auch noch mal auf die Frage zurück, in welcher Pflicht da auch die Unternehmer und die Arbeitgeber sind. Nils Backhaus möchte ich noch in die Runde holen. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, die beobachtet ja, was sich für die Beschäftigten bei den Arbeitsbedingungen durch die SARS-CoV-2-Epidemie verändert. Was sind die zentralen Punkte? Was haben Sie da festgestellt?
Ja, also was wir jetzt auch gesehen haben, was eben auch berichtet wurde, sind, dass sehr viele verschiedene Auswirkungen zu beobachten sind bei den Beschäftigten. Also wir sehen zum einen die Beschäftigten, die in Kurzarbeit sind, die eine Verkürzung der Arbeitszeit haben, die auch da von der Arbeitsplatzunsicherheit bedroht sind, die finanzielle Einbußen erlitten haben. Wir sehen aber auch diejenigen, die stark überlastet sind, gerade in den versorgungsrelevanten Berufen oder auch in den systemrelevanten Berufen, wie sie genannt werden, beobachten wir da eine hohe Mehrarbeit, eine Arbeitsverdichtung, auch da eine hohe Angst vor Infektionen, weil das sind häufig auch die Berufe, die um eine Interaktion mit Menschen, mit potenziell infizierten Patientinnen, Patienten, Kundinnen, Kunden nicht umherkommen. Und dann die, die natürlich in Telearbeit sind, bei denen hat sich eigentlich jetzt von den Arbeitsaufgaben wenig geändert, außer dass sie jetzt in eigenen vier Wänden ausgeführt werden sind. Was man also sagen kann, es ist eine sehr, sehr unterschiedliche und sehr, sehr viele individuelle Faktoren spielen da eine Rolle, wie sich die Arbeitsbedingungen momentan ausgestalten.
Und das ist ganz wichtig, dass Sie das auch ansprechen, dass es eben nicht nur um Homeoffice geht, wenn wir über Stress am Arbeitsplatz sprechen, der entstanden ist, auch zusätzlich durch Auflagen, die in der Pandemie auch gemacht werden an die Unternehmen, an die Betriebe. Wir gehen auch noch weiter darauf ein, wo die Gefahren eben jenseits des Homeoffice auch liegen. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen. 00800 4464 4464, oder Sie schreiben eine E-Mail an campus@deutschlandfunk.de. Nils Backhaus, Sie haben Befragungen gemacht zum Thema Homeoffice in den Betrieben, auch was die Arbeitszeiten angeht. Von zu Hause aus arbeiten wir mehr. Das ist ein Ergebnis. Was haben Sie da genau herausgefunden?
Ja, also was wir schon vor der Pandemie in den Befragungen sehen, ist, dass zu Hause es häufig schwerfällt, Privates und Berufliches zu trennen, weil es einfach räumlich ineinander greift, ist auch mal dann die Zeit außerhalb der Arbeitszeit dazu genutzt, geht ganz schnell, dass man mal eben eine E-Mail beantwortet, mal eben ans Telefon geht, wenn jemand anruft. Das heißt also, es kommt zu so einer räumlich-zeitlichen Entgrenzung, und diese zeitliche Entgrenzung heißt, ich arbeite in der Regel dann länger, ich verkürze beispielsweise, unterbreche meine Ruhezeiten, ich mache Überstunden, ich bin außerhalb der Arbeitszeit für Kolleginnen und Kollegen, aber auch für meine Vorgesetzten oder für Kundinnen und Kunden erreichbar. Teilweise arbeite ich dann auch am Wochenende, obwohl ich eigentlich meine Arbeitszeit innerhalb der Arbeitswoche von Montag bis Freitag erledigen sollte. Oder auch das Arbeiten zu ganz untypischen Zeiten tritt da verhäuft dann auf, dass ich zum Beispiel abends oder auch frühmorgens mal schon früh anfange zu arbeiten oder spät abends nochmal eine E-Mail checke oder nochmal einen Anruf erledige. Das sind alles so Phänomene, die man im Rahmen dieser zeitlichen Entgrenzung beobachten kann.
Klingt so, als wären wir auf einmal alle Selbstständige, die permanent erreichbar sein müssen, eben auch länger arbeiten, wenn was noch fertig gemacht werden muss. Und das Ganze ist ja eigentlich sehr erstaunlich, denn gleichzeitig sprechen Sie von einer ausgeprägten Präsenzkultur bei deutschen Unternehmen, die unter anderem auch, ich will nicht sagen Misstrauen, aber mit einer Skepsis mit geschuldet ist, oder der Chef hat keine Kontrolle, wie viel und wie gut gearbeitet wird. Also der Chef geht eher davon aus, es ist nicht genug zu Hause?
Also ich würde sagen, Präsenzkultur ist, da hat sich jetzt in den letzten Wochen, Monaten in der Pandemie wahrscheinlich viel geändert, weil ich glaube, dass viele jetzt festgestellt haben, dass doch die Produktivität zu Hause nicht unbedingt deutlich schlechter sein muss, als wenn die Leute im Betrieb arbeiten. Das hat sich, glaube ich, bei der Führung, das hat der Schweppe eben schon angedeutet, relativ viel geändert, dass zum Beispiel man jetzt anders führen muss, wenn man die Leute nicht den ganzen Tag um sich herum hat, sondern wenn die Leute zu Hause sitzen. Man muss da ein bisschen mehr auch über Ergebnisse führen als über Kontrolle. Man muss sagen, das sind die Ziele. Und das hat natürlich zur Folge, dass die Beschäftigten mehr Mitbestimmung, mehr Autonomie bei ihrer Arbeit haben, dass sie selber entscheiden können, wie sie diese Ziele jetzt erreichen. Das ist auf der einen Seite natürlich positiv, also mehr Flexibilität, mehr Autonomie ist erstmal, klingt auch erstmal positiv, hat natürlich aber auch Gefahren, dass ich dann entsprechend übers Ziel hinausschieße, dass ich, wenn ich eine hohe Eigenmotivation habe, mich selbst überfordere, mich selbst überarbeite, und da ist dann die Führungskraft auch wieder gefragt, gesund zu führen. Das heißt, auch zu gucken, ist derjenige, diejenige jetzt gerade in einer Phase, wo sie eine hohe Arbeitslast hat, wo eine sehr starke Arbeitsverdichtung da ist, wo sie viele Überstunden hat. Und deshalb spielt auch gerade dann dieser Faktor Kontrolle eine Rolle an der Stelle, dass man sieht, okay, wie geht es denjenigen jetzt? Also auch ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen, wie die Beschäftigten jetzt gerade mit der Arbeitslast umgehen können, ob sie sich selbst gefährden oder überfordern. Das muss natürlich ausgeschlossen werden, wenn man ihnen diese Freiheiten überträgt.
Kein so leichtes Unterfangen, nehme ich mal an. Wenn man über Veränderungen am Arbeitsplatz spricht in der Pandemie, da ist man immer ganz, ganz schnell beim Homeoffice. Aber wie viele Arbeitnehmer sind überhaupt zu Hause beziehungsweise können von zu Hause aus arbeiten? Gibt es da Zahlen? Haben Sie da welche?
Man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen dem Homeoffice-Potenzial und der Ausnutzung des Homeoffice. Und dann spielt es natürlich noch eine Rolle, sind das jetzt Leute, die 100% von zu Hause arbeiten, oder ist das eher so ein sporadisches oder so ein alternierendes Homeoffice, wie man es vielleicht mal früher genannt hat. Und da gibt es Zahlen, die sagen, dass ungefähr 50% theoretisch im Homeoffice arbeiten könnten, dass es Berufe sind, wo die Tätigkeit es erlaubt, von zu Hause zu arbeiten. Und diese Quote ist momentan sehr stark ausgeschöpft. Also das Maximum in der Pandemie sind Zahlen der Europäischen Agentur Eurofound, die sagt, das sind ungefähr mal um die 40% in Deutschland gewesen, die zumindest anteilig von zu Hause gearbeitet haben. Mhm. Ja, die Zahlen haben sich stark verändert im Verlauf der Pandemie. Am Anfang waren sie sehr hoch, dann gab es mit dem Rückgang der Infektionszahlen gab es so ein kleines Absinken des Anteils. Da wollten viele auch wieder zurück in den Betrieb. Ja, das muss man auch dazu sagen, weil natürlich diese Situation des 100% Homeoffice eine Situation ist, die wenigsten eigentlich wollen. Also das, was wir jetzt gerade erleben, ist ja der Pandemie und den Infektionszahlen geschuldet und weniger dem Wunsch der Beschäftigten, die dann wirklich jetzt 100% ins Homeoffice gehen wollen. Und das ging dann wieder zurück. Und was wir ja gesehen haben Anfang des Jahres, deswegen gab es ja auch dann vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales diese SARS-CoV-Arbeitsschutzverordnung, die nochmal eine Schippe draufgelegt hat und gesagt hat, so Unternehmen, jetzt macht mal, ihr müsst wirklich alle, die können, ins Homeoffice schicken. Und dann haben wir auch gesehen, dass die Zahlen dann wieder nach oben gingen.
Das ist auch gerade nochmal verlängert
Potenzial,
worden.
Genau, die ist auch nochmal verlängert worden jetzt. Und da hat man dann gesehen, die Zahlen gehen nach oben wieder, und die Verordnung hat sozusagen auch ihr Ziel erreicht an der Stelle.
Aber einen Punkt möchte ich da noch aufgreifen, den Sie angesprochen haben, dass am Anfang alle oder viele auch gerne ins Homeoffice gegangen sind, dann irgendwann aber auch der Punkt kam, jetzt, wir möchten doch auch wieder ins Büro zurück. Jessica Lang, wenn Sie als Psychologin da auch nochmal drauf schauen, was sind da die Ursachen, dass man erst sagt, okay, prima, und dann aber merkt, so, vielleicht ist doch das Büro der bessere Arbeitsplatz?
Ja, ich denke, dass das gewohnte Umfeld, dass man am Anfang, also es gab, ich glaube, viele, die im Vorfeld gesagt haben, Homeoffice muss traumhaft sein. Viele sagen ja auch, ne, wie es am Anfang berichtet wurde, die Pendelzeiten fallen weg. Man gewinnt viel Zeit, man gewinnt Autonomie, aber man stellt eben gleichzeitig auch fest, dass dieser Freiraum, den man gewonnen hat, auch seine Schattenseite hat, sehr viel Selbstdisziplin erfordert, dass diese Entgrenzung, die eben angesprochen wurde, eben doch nicht so leicht wegzustecken ist, dass es doch nicht so leicht leicht ist, Arbeit und Freizeit zu trennen, ne? Und man noch kurz vorm Schlafengehen vielleicht dann immer noch mit der Arbeit beschäftigt war. Oder ne, auch aufgrund von Kinderbetreuungszeiten die Arbeitszeiten in die späten Abend- oder frühen Morgenstunden verlegt wird, ne, wenn der Nachwuchs vielleicht dann mal schläft, dass man sich dann doch wieder zurückgewünscht hat, in das gewohnte Umfeld, auch in den kollegialen Austausch zurückzukommen, und man sich das einfach anders vorgestellt hat in der Realität, als wie es dann eingesetzt wurde. Wobei, wie gesagt, es ist nicht das reguläre Homeoffice, was wir jetzt hier alle durchmachen.
Sondern ein auferlegtes, und ich habe es, genau, wir haben es, ich habe es schon mal gesagt, wir wollen heute insgesamt auf die Arbeitsbedingungen auch schauen, auch in den Betrieben. Da hat sich ja ebenfalls einiges verändert, und Stress und psychische Belastungen, die gibt es vermutlich auch in den Produktionsstätten, wenn wir an Kurzarbeit denken, an Abstandsregeln. Kai Schweppe, wie hat sich da das Arbeiten verändert in den Werkshallen?
Also da gibt es natürlich insbesondere Änderungen dadurch, dass das Thema Abstand, Maske natürlich ganz oben steht auf der Agenda der Betriebe, und zwar seit Beginn der Pandemie. Homeoffice, das hat der Dr. Backhaus ja auch gesagt, hat man ja auch am Anfang, ohne dass das durch eine spezielle Verordnung nochmal verstärkt wurde, haben aber ja auch viele Betriebe umgesetzt. Und natürlich in den Produktionshallen, das ist ja immer das Problem, da kann man ja die Leute schlecht ins Homeoffice entlassen. Da hat man dann eben sehr viel geplant mit technischen oder organisatorischen Einrichtungen. Also man hat versucht, Arbeitsplätze auseinanderzuziehen, um eben mehr Abstand zu schaffen. Man hat zum Teil auch Trennwände aufgestellt, um einfach hier Infektionsschutz zu gewährleisten. Und zum Schluss natürlich auch, wenn es dann eben gar nicht anders möglich war, an bestimmten Arbeitsplätzen oder wenn man bestimmte Sachen im Team eben zusammenbauen, fertigen muss, dann ist natürlich auch die Maske eingesetzt worden. Mhm. Und natürlich ist das zum einen auch hier wieder, Frau Professor Lang hat eben auch von der, was ist so die Umgebung, an die ich mich gewöhnt habe, das spielt natürlich eine große Rolle. Also früher habe ich vielleicht ganz eng mit meinen Arbeitskollegen zusammengearbeitet, wenn ich vielleicht, konnte immer mal ein Schwätzchen halten, gerade wenn ich also vielleicht nicht hochkonzentriert tätig sein musste, hatte auch einen guten Austausch. Man war im Team zusammen, plötzlich steht man weit auseinander, ist vielleicht noch durch Trennscheiben, vielleicht Plexiglas, vielleicht aber sogar blickdicht getrennt oder hat den ganzen Tag die Maske auf. Das ist zum einen ja, die Veränderung, die sicherlich anstrengend ist, das ist aber auch natürlich immer die Angst vor einer Infektion, die ja immer mitschwingt. Und das hat ja, und das geht aber allen Beschäftigten so, aber das hat ja Frau Professor Long auch gesagt ganz am Anfang, also das Thema Abschalten, das fällt dann eben auch weg. Es ist ja nicht so, dass ich dann eben aus meinem Produktionsarbeitsplatz abends nach Hause gehe und sage, so, jetzt kann ich das Ganze mal vergessen, sondern dann ist ja Corona immer noch da, immer noch Abstand, ich gehe in den Supermarkt, die haben auch wieder Trennwände. Also das ganze Thema lässt einen ja nicht los.
Und Stichwort Supermarkt, das würde ich auch gerne nochmal aufgreifen, denn Jessica Lang, es gibt ein Kompetenznetz, Public Health, Covid-19 hat Punkte für psychische Belastungen auch ausgemacht, und die habe ich mir mal durchgelesen, es sind insgesamt 10 Stück. Nils Backhaus hat auch schon die Mehrarbeit bei systemrelevanten Berufen angesprochen, der Supermarkt, die Arbeitsplatzunsicherheit, und da ist auch mit angeführt, Konflikte mit Kundinnen, / Patientinnen und Patienten. Was stresst da? Was ist da an Konfliktpotenzial neu entstanden?
Ja, genau. Also Aggression und Gewalt ist generell ein Thema am Arbeitsplatz, was immer dann relevant ist, wenn es um Interaktionsarbeit geht. Also ne, wenn man Kontakt hat zu Außenstehenden, seien es Kundinnen, Patienten, Klienten, wie auch immer. Und man hat es in dem letzten Jahr beobachtet, dass dieses gesellschaftliche Phänomen, dass das sowieso am Ansteigen war, jetzt durch die Pandemie noch mal verschärft ist. Was ist, wenn unkooperative Kundinnen oder Kunden den Supermarkt betreten, eben keine Maske tragen wollen? Das habe ich selbst in den Supermärkten alles schon erlebt. Da ist das Personal dann ganz anders gefordert, diese Schutzverordnungen einzuhalten. Da steht ja auch die Kontrolle dahinter, da müssen sie eingreifen. Und dass sich diese Ereignisse auch in den Medien berichtet wurden, dass das einfach sich gehäuft hat und dass so ein direkter, aggressiver Konflikt, das Ja, das führt dir den Stresspegel ganz nach oben. Da brauchen die Beschäftigten wirklich Backup, dass sie genau wissen, wie sie darauf zu reagieren haben und ne, dass die Führungskräfte da hinter ihnen stehen oder einspringen oder irgendwelche Abläufe generiert werden können, dass sie sagen, okay, ich stehe da nicht alleine und das Team weiß Bescheid und alle kommen zu Hilfe.
Zusätzliche Stressfaktoren, gleichzeitig weniger Möglichkeiten, den Stress auszugleichen. Das ist das, was wir alle derzeit auch erleben. Und darüber sprechen wir heute hier in Campus und Karriere an diesem Samstag. Sie können sich weiter beteiligen, wenn Sie mögen, indem Sie uns anrufen. Die 00800 4464 4464 wählen. Ich sage die Nummer noch einmal, bundesweit kostenfrei. 00800 4464 4464. Und wir gucken auch gleich nochmal auf die Frage, wann führt eine Mehrbelastung auch tatsächlich zu psychischen Problemen? Wann wird es gefährlich? Wann müssen wir gucken, dass wir da wirklich auch Gegenmaßnahmen ergreifen? 00800 4464 4464. Saved up all my money and blew all of my money. 'Cause I really don't, really don't, really don't care. Psychische Belastungen am Arbeitsplatz in der Pandemie. Das ist heute das Thema in Campus und Karriere an diesem Samstag. Und wir sprechen mit Professor Jessica Lang. Sie ist Diplompsychologin, Leiterin des Lehr- und Forschungsgebiets Betriebliche Gesundheitspsychologie am Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Uniklinik RWTH Aachen. Nils Backhaus ist mit dabei, der wissenschaftliche Mitarbeiter in der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in der Gruppe Arbeitszeit und Organisation. Und Kai Schweppe ist mit in der Leitung. Er leitet den Bereich Arbeitspolitik bei Südwestmetall, ist dort der Geschäftsführer Arbeitspolitik. Und Jessica Lang, psychische Belastungen am Arbeitsplatz müssen sich ja nicht automatisch krank machen, aber es gibt dann irgendwann möglicherweise ein zu viel. Wir haben auch darüber gesprochen, auch weil der Ausgleich fehlt. Wann wird es zu viel? Wo sehen Sie die Grenze?
Bei psychischen Belastungen gibt es keine festgelegten Grenzen an sich. Es geht eher um die Beanspruchung, die daraus resultiert, wo man schauen muss, inwiefern wirkt sich jetzt eine Veränderung der Arbeitsbedingungen so auf mein Wohlbefinden aus, dass, die Themen hatten wir vorhin angesprochen, dass es mir nicht mehr gelingt, von der Arbeit abzuschalten, dass mich das mit in den Schlaf begleitet, dass ich vielleicht merke, ich werde reizbarer, wenn ich von anderen angesprochen werde oder dass ich es gar nicht mehr schaffe, morgens ausgeruht aufzustehen, dass ich nicht mehr mich wohl in meiner eigenen Haut fühle und mit anderen Dingen, zusätzlichen Anforderungen überfordert bin. Wenn ich diese Alarmsignale bei mir wahrnehme, dann ist es an der Zeit zu sagen, Moment, schau mal an, in welcher Situation bin ich, was sind die Dinge, die mir jetzt hier besonders schwer zu schaffen machen. Ich muss da innehalten und mir Hilfe suchen, Rat suchen, bevor es in tatsächlich auch bis hin zu einer psychischen Erkrankung kommen kann.
Das heißt, es gibt klare Warnsignale, die wir auch in anderen Situationen schon kennen. Da gibt es keine andere Auswirkung bzw. keine anderen Anzeichen. Aber wie geht man dann damit um? Was kann ich selbst als Angestellter dann tun?
Ich denke, also ein Punkt ist, aufmerksam oder achtsam auf sich selbst zu schauen und Veränderungen an sich festzustellen. Wenn man merkt, dass man immer unzufrieden ist oder die Familie vielleicht einen anspricht und sagt, Mensch, mit dir kann man gar nichts mehr anfangen oder du bist ja immer gleich gereizt, wenn ich nur was Kleines von dir wissen möchte. Also wenn es da so oder mehr Streitigkeiten im familiären Umfeld gibt, wo man mitbeteiligt ist, dass man da innehält und wirklich, also es gibt ja auch diese gute Möglichkeit zu sagen, wirklich, es klingt jetzt zwar lapidar, sich aufzuschreiben, was sind meine Stressoren? Also wie wenn ich ein Tagebuch führe, sage, was hat mich heute total belastet? Und zu schauen, kann ich diese Belastung verändern, was mich so gestresst hat? Kann ich zum Beispiel mit der Führungskraft sprechen und sagen, hier, ich muss das irgendwie anders gestalten, ich mache hier dauernd Überstunden, ich kriege es nicht gebacken hier zu Hause oder im Betrieb. Oder auch bei sich selbst zu schauen, Mensch, wenn jetzt mir der Sport fehlt, der Verein, kann ich irgendwelche Alternativen machen? Und man hat ja auch viel gesehen, wie Leute kreativ wurden und tatsächlich auch noch diese Medien genutzt haben, die Medien, die wir jetzt alle zu Hause haben, um virtuell mit Freundinnen und Freunden Brettspiele aus der Ferne zu spielen. Also kann man irgendwas am Ablauf ändern, am Verhalten ändern, an der Freizeit ändern, um das wieder rückgängig zu machen. Und wenn das alles nicht hilft, ja, dann muss man sich wirklich professionelle Hilfe suchen, bevor es in eine Erkrankung mündet.
Das wäre dann die Frage, nämlich was, wenn man die Warnsignale ignoriert, was kann daraus resultieren, was kann sich daraus entwickeln?
Ja, also diese Pandemie, also Anpassungsstörungen waren generell schon eine häufige Ursache für Arbeitsunfähigkeitstage, aber auch bis hin zu einer Depression kann das alles resultieren oder andere Verhaltensänderungen, jetzt Depression, aber auch vielleicht Substanzmissbrauch, dass das ein Risiko-Outcome wäre, den es zu berücksichtigen gilt.
Kai Schweppe, Arbeitsschutz, Schutz der Mitarbeiter in der Corona-Krise. Spielt da in den Betrieben der psychische Stress, die psychische Gesundheit überhaupt eine starke Rolle im Moment?
Also sicherlich die ganz große Diskussion über das Thema psychische Belastung, wo es ja auch durchaus kontrovers diskutiert wurde, wie geht man das Thema an? Seinerzeit hat ja auch wurde ja auch das Arbeitsschutzgesetz geändert, indem man die psychischen Belastungen auch explizit reingeschrieben hat. Das waren sicherlich noch Zeiten, wo man intensiv über das Thema psychische Belastung gesprochen hat. Aber die Unternehmen haben da, man kann nie für alle sprechen, aber sagen wir mal in der großen Masse sehr, sehr viel gemacht und haben sich sehr intensiv auch dem Thema psychische Belastungen angenommen, haben ihre Gefährdungsbeurteilung um das Thema psychische Belastungen ergänzt, sodass ich nicht sagen würde, das Thema ist damit sozusagen abgeschlossen, sondern das ist ja ein Thema, was ständig läuft. Und was glaube ich natürlich, und darum haben wir ja heute auch die Diskussion im Rahmen von Corona, nochmal eine ganz neue Dynamik bekommt. Und wo es auch schwierig wird, weil klassische Instrumente, die man genutzt hat, um zu sagen, wann sind denn da Beanspruchungen, wie sie Frau Professor Lang erwähnt hat, erreicht bei dem Einzelnen, sodass man reagieren muss, die muss man dann gegebenenfalls neu justieren. Also wir haben zum Beispiel gesagt, es geht sehr viel um die Führungskraft. Die Führungskraft, die eng mit ihren Mitarbeitern zusammenarbeitet und erkennt, wann treten da denn Überbeanspruchungen auf, die kann geschult werden, wie führe ich ein Gespräch, wenn ich das bei jemandem feststelle, wie erkenne ich das überhaupt? Und die Schwierigkeit bei solchen psychischen Überbeanspruchungen ist ja zum einen, dass ich nicht wie bei Muskels- oder Skelettbelastung sagen kann, eine bestimmte Last führt automatisch zu einer Gefährdung, sondern das ist bei jedem Menschen ganz unterschiedlich und hängt natürlich auch mit Begleiterscheinungen zusammen. Also das sehen wir jetzt auch in Corona. Also wenn zwei Mitarbeiter im Homeoffice sind und der eine ist aber alleine und kann in Ruhe arbeiten, dann stresst den vielleicht der gleiche Workload viel weniger als der andere, der noch zwei Kinder zu Hause hat, vielleicht noch alleinerziehend ist, sich hier auch noch um Homeschooling kümmern muss. Also das heißt, das führt die gleiche psychische Belastung zu einer ganz anderen Beanspruchung. Und ja, als Führungskraft kann ich das vielleicht erkennen, aber das macht es natürlich sehr schwierig. Also in Online-Besprechungen das mitzubekommen, ist natürlich sehr schwierig oder per E-Mail.
Also durch die Pandemie sind zusätzliche Belastungen entstanden. Gleichzeitig ist es schwieriger, sie zu messen. Nils Backhaus, als Mitarbeiter der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sind Sie auch verantwortlich für das Projekt Arbeitszeitberichterstattung für Deutschland, in dessen Zentrum eine Arbeitszeitbefragung steht. Da gehen Sie auch in die Betriebe. Herr Schweber hat es gerade schon gesagt, es gibt ja tatsächlich im Arbeitsschutzgesetz festgelegt, explizit die Berücksichtigung der psychischen Belastung in der Gefährdungsbeurteilung als Pflicht. Das heißt, alle Unternehmen und Organisationen müssen auch jene Gefährdungen für ihre Beschäftigten ermitteln, die sich aus der psychischen Belastung bei der Arbeit ergeben. Glauben Sie oder erleben Sie, dass da derzeit nachgehalten wird? Das heißt, ist da überhaupt Zeit für, ist der Blick dafür offen?
Ja, also vielleicht nochmal ganz deutlich den Fokus darauf zu lenken, auf diese Gefährdungsbeurteilung. Es ist ja auch in der Arbeitsschutzregel insbesondere jetzt darauf hingewiesen worden, in der rechtlichen Sichtweise, dass psychische Belastung in der Gefährdungsbeurteilung, insbesondere auch im Hinblick auf Homeoffice und die neu auftretenden Gefahren in Corona, zu berücksichtigen ist. Das heißt, wir haben da nochmal einen ganz starken Fokus drauf. Und was wir sehen aus repräsentativen Befragungen von Betrieben ist, dass leider momentan nur 22% der Betriebe Stand GDA-Befragung, also die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie, hat eine Befragung durchgeführt von Betrieben. Und wir sehen, dass da wirklich nur 22% der Betriebe, also jeder fünfte Betrieb, eine Gefährdungsbeurteilung ordnungsgemäß, das heißt in allen Bestandteilen durchführt. Das heißt auch, dass beispielsweise nicht nur die Gefährdung analysiert werden, sondern dass auch Maßnahmen abgeleitet werden und diese Maßnahmen nochmal überprüft werden müssen, was jetzt die Gefährdung angeht. Und das ist jetzt noch nicht die psychische Gefährdung, sondern das ist erstmal nur allgemein alle Gefährdungen, die auftreten können, also auch physikalische Bedingungen und so weiter. Ja, also wie weit wirken zum Beispiel Lärm oder andere Gefahrstoffe auf die Menschen ein. Und das ist aus unserer Sicht natürlich noch deutlich ausbaufähig. Da muss man noch nacharbeiten und auch insbesondere die, die nicht die Ressourcen stark haben, im Hinblick auf ihre Betriebsgröße beispielsweise, müssen da entsprechend noch weiter sensibilisiert und geschult werden. Und ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben, wo wir noch viel nacharbeiten können.
Also könnte man sagen, Gefahren bleiben in der Pandemie in Unternehmen womöglich eher unerkannt oder die Betonung auf eher unerkannt als sonst.
Genau, also gerade das, was wir angesprochen haben, eben die psychischen Gefährdungen sind natürlich häufig so ein bisschen, bleiben da unter dem Radar, weil das einfach noch nicht so angekommen ist. Deswegen gibt es jetzt ja auch so Aktionstage und Aktionswochen wie die Offensive Psychische Gesundheit vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales oder auch weitere Aktionen in dem Zusammenhang, die nochmal verstärkt darauf hinwirken und auch versuchen, die Wichtigkeit dieser Themen nochmal hervorzustellen. Ich glaube auch, dass viele Betriebe und viele Beschäftigte jetzt in den Betrieben diese Erfahrungen machen mit den psychischen Belastungen und dass das auch nochmal das Denken jetzt auch im Hinblick auf die Zeit nach der Corona-Pandemie umlenken wird auf die psychischen Gefährdungen, weil das natürlich jetzt bei ganz vielen unterschiedlichen Betrieben, unterschiedlichen Branchen eine wichtige Rolle gespielt hat und wirklich deutlich wurde auch.
Frau Wittstock aus Berlin hat die 00800 4464 4464 gewählt. Wir haben sie zurückgerufen und sie ist jetzt in der Leitung. Guten Tag, Frau Wittstock.
Guten Tag in die Runde und auch den Zuhörern.
Und was möchten Sie zum Thema sagen?
Ich wollte auf drei Punkte hinweisen. Die eine Geschichte ist die, dass wichtiger Belastungsfaktor natürlich ist, dass im Grunde die Verfügbarkeit der Mitarbeiter rund um die Uhr fast vorausgesetzt wird und auch nicht sauber kontrolliert wird. Also zwischendurch wurden Überstunden angesprochen. Ich würde mal gerne wissen, wie die im Augenblick erfasst werden. Ich würde mal denken, gleich 0,0. Die andere Sache ist die, dass der ganze Bereich des Umgangs mit den neuen Werkzeugen, Videoconferencing oder sonst was, natürlich nicht geschult worden ist und auch nicht geschult wurde jetzt in dem vergangenen Jahr. Zeit wäre ja zwischendurch mal gewesen. Das kriegt man mit, wenn man Leuten zuhört, die bei Ihnen durch Videokonferenz zugeschaltet werden. Da wird noch nicht mal das Echo ausgeschaltet, was man in jedem Tool machen kann. Die dritte Geschichte ist eben halt, dass der ganze Teil informelle Organisation auf die Mitarbeiter verlagert wird, dass die Arbeitsabläufe ja nicht auf Homeoffice zugeschnitten waren, sondern dass man das jetzt im Augenblick so on the fly zurechtwurschtelt irgendwie. Und das wäre natürlich ein Zusatzaufwand, den man eigentlich in irgendeiner Weise, sei es arbeitszeitmäßig, sei es schulungsmäßig, mit berücksichtigen müsste.
Ich danke Ihnen, dass Sie diese Punkte eingebracht haben, nochmal, die wir zum Teil ja auch schon angesprochen haben, aber die wir nochmal in die Runde geben können. Nils Backhaus, wenn wir gerade auf das schauen, was Frau Wittstock als erstes auch an Frage formuliert hat, nämlich ob die Überstunden in irgendeiner Weise irgendwo erfasst werden können, wenn die Mitarbeitenden im Homeoffice sind. Gibt es da Erkenntnisse zu?
Also wir wissen aus unseren Befragungen von den Beschäftigten, dass 80% angeben, dass sie tatsächlich ihre Arbeitszeiten erfassen. Das heißt, dass sie entweder selber aufschreiben oder dass sie sie in einem elektronischen System im Betrieb, zum Beispiel eine elektronische Stechuhr, da eben nachhalten können. Es ist natürlich so, dass gerade bei der Arbeit von zu Hause, wenn wir jetzt zum Beispiel im Hinblick auch in Richtung Vertrauensarbeitszeit gucken, häufig auf die Arbeitszeiterfassung verzichtet wird, was natürlich jetzt problematisch ist, gerade in Pandemiezeiten. Das heißt also, was wir sagen würden, gerade wenn mobil oder von unterwegs gearbeitet wird oder von zu Hause gearbeitet wird, wenn also quasi Privatleben und auch Beruf drohen zu verschwinden, dass man dann gerade eine Arbeitszeiterfassung braucht, um nachhalten zu können. Weil nur so bekomme ich auch ein realistisches Bild, als das gilt für die Beschäftigten selbst, das gilt aber auch für Führungskräfte und den Betrieb, wie denn die Arbeitszeiten überhaupt aussehen und wie die Arbeitslast gerade ist. Ja, also die Arbeitszeiterfassung ist da aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der auch als präventives Mittel genutzt werden kann, jetzt nicht nur in Pandemiezeiten, auch darüber hinaus. Und natürlich auch dann diese Entgrenzung so ein bisschen eindämmen kann. Mhm.
Der zweite Punkt, oder beziehungsweise ich fasse zusammen den zweiten und dritten Punkt von Frau Wittstock, war ja auch der Umgang mit Videokonferenzen, der nicht geschult worden ist, und die Organisation, die auf Mitarbeitende übergestülpt wird. Also diese ganze Frage, die Arbeitsplatzgestaltung und die Arbeit auch in ihrer Art ist umgestellt worden. Kai Schweppe, was würden Sie sagen, haben die Unternehmen da nachgezogen? Ist da ein bisschen was passiert oder gibt es da weiter noch Nachholbedarf? Muss da weiter geschult und auch umgebaut und geplant werden?
Ja, also da kann man sicherlich nicht davon sprechen, dass da alle Unternehmen das Thema jetzt komplett im Griff haben.
Und jeder einen anständigen Arbeitsplatz zu Hause hat.
Ja, und das ist natürlich auch die Schwierigkeit. Also ich habe es ganz bei meinem Eingangsstatement auch gesagt, also man hat ja 2018, 2019 über das Thema oder davor auch die Jahre, manche Unternehmen waren da schon weiter, viel auch über mobile Arbeit, über Homeoffice gesprochen. Und es war immer klar, diese 100%-Situation, die wir heute haben, das wollte eigentlich keiner. Man hat sich da so ein Bild vorgestellt, wenn einer mal wenig Termine hat, wenig Konferenzen, dann kann der auch mal von zu Hause arbeiten. Und jetzt ist man doch relativ schnell durch die Pandemie, auch durch die entsprechende Verordnung, gezwungen worden, sehr schnell in diesem Bereich Homeoffice zu gehen. Und ja, es fehlt zum Teil da tatsächlich eine Organisation, es fehlt aber zum Teil einfach auch die Kultur. Wie organisiere ich jetzt sozusagen meine verteilten Arbeitsorganisationen, die früher eigentlich auf regelmäßige Teambesprechungen, auf regelmäßige Treffen ausgelegt waren. Und dazu gehört für mich aber nicht so sehr die Technik, auch nicht so sehr die informelle Organisation. Ja, wobei, das kann man schon dazu rechnen. Was natürlich auch fehlt, ist so das soziale Miteinander, was eben auch sehr wichtig ist, was man eben auch braucht, um in solchen Teams und in solchen Organisationen zu arbeiten. Ich selber habe beispielsweise eine Beschäftigten, also meine Mitarbeiter sind Ingenieure, von denen 16 verteilt über Baden-Württemberg arbeiten, 4 hier bei mir in der Hauptgeschäftsstelle, und regelmäßige Treffen waren auch sehr wichtig, damit diese Gruppe, die sehr stark einzeln gearbeitet hat, sich aber auch als Team fühlt, sich gegenseitig kennt, was auch immer gut funktioniert hat, weil man sich dann auch immer wieder gegenseitig unterstützt hat. Jeder hat ja seine Stärken und Schwächen. Dann hat man immer den Kollegen aus der Nachbarbezirksgruppe angerufen und hat gesagt, komm mal, kannst du mir da helfen? Das funktioniert noch sehr gut, weil so lange sind wir ja noch nicht im Lockdown. Aber das ist natürlich schwierig, gerade solche informellen Strukturen, so wie es Frau Wittstock ja auch gesagt hat, also solche informellen Strukturen aufrechtzuerhalten.
Und zu dem Themenkomplex passt sicherlich auch das, was uns Herr Hunger erzählen möchte, der uns aus Schleswig-Holstein angerufen hat, die 00800 446 44464 gewählt hat. Schönen guten Tag.
Hallo.
Sie sind, sagt mir mein Mitarbeiter in der Regie, ist in Ihrem Unternehmen für die Umsetzung der Corona-Maßnahmen zuständig. Was heißt das? Was erleben Sie da?
Also ich betreue hier in Norddeutschland in 5 Bundesländern als Sicherheitsingenieur Groß- und Einzelhandelsbetriebe oder einen Groß- und Einzelhandelsbetrieb mit über 1000 Mitarbeitern und stelle als Belastung gerade für unsere Führungskräfte und für unsere Marktleitungen und so weiter fest, dass die regelmäßigen Änderungen der Maßnahmen sehr, sehr viel Stress auslöst, gerade mit der Umsetzung, was natürlich immer sehr zeitnah dann erfolgen muss. Ganz kurzes Beispiel dazu war, im ersten Lockdown waren wir als Unternehmen systemrelevant, im zweiten Lockdown dann plötzlich nicht mehr. Das hat natürlich bei den Mitarbeitern ausgelöst, dass sie zum größten Teil in Kurzarbeit gehen mussten, zum Teil wirklich 100%. Und im dritten Lockdown gingen ganz viele Mitarbeiter an mich heran, sind mit mir herangetreten, sag mal, wie sieht denn das jetzt aus, müssen wir wieder in Kurzarbeit und so weiter und so fort. Und ich konnte wirklich nichts sagen, bis die Verordnungen draußen sind. Jetzt sind Verordnungen draußen und wir stellen fest, dass wir Gott sei Dank nicht schließen müssen. Wir werden als systemrelevant eingestuft. Und das merkt man einfach bei den Mitarbeitern und bei den Führungskräften enorm, dass die sehr, sehr angespannt sind. Gerade immer, wenn man weiß, es wird wieder was geändert. Es ist eine neue Lockdown-Phase oder die gesetzlichen Verordnungen oder gesetzlichen Regeln haben sich geändert. Das merkt man sehr, sehr extrem, wollte ich eigentlich nur sagen, bei den Mitarbeitern.
Aber auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, auch diese Möglichkeiten nicht planen zu können, die Unsicherheiten, die da drin stecken, weil genau, ja, kurzfristige politische Entscheidungen getroffen werden. Merken Sie, dass da auch so ein bisschen die Haut dünner wird bei Ihren Mitarbeitenden?
Es geht, also wir haben sehr, sehr viel umgesetzt von den Maßnahmen oder fast alles umgesetzt, was möglich war. Wir können natürlich unsere Verkäufer und unsere Lagerleute nicht unbedingt ins Homeoffice schicken. Das funktioniert nur teilweise. Die müssen natürlich, bei denen ist natürlich Anwesenheit notwendig. Unsere zentralen Einheiten sind fast alle im Homeoffice unterwegs. Das sorgt natürlich auch so ein bisschen für Frust bei denen, die da sein müssen, weil Homeoffice sehr, sehr gerne bei uns gesehen ist. Aber es ist halt wirklich so, dass man das schon merkt, dass die Leute auf dem Zahnfleisch gehen. Das merkt man bei manchen Leuten schon. Es sind natürlich Leute, die haben auch dickere Haut, ne, sage ich mal. Da ist das nicht so das Problem, aber bei vielen merkt man, dass das auch leichter gereizt sind, sage ich mal, ja.
Danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns das geschildert haben. Ein wichtiger Aspekt sicherlich auch, den wir gleich auch noch besprechen werden, auch mit dem Blick darauf, wie können wir eigentlich selber alle präventiv auch vorgehen, dass wir das alles weiter durchhalten können. Eine Hörerin hat uns angerufen, die jetzt in der Leitung ist und im Homeoffice arbeitet und uns schildern möchte, wie das für Sie ist. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Wie erleben Sie das Homeoffice?
Ja, war gerade ein sehr gutes Stichwort, womit ich sofort einsteigen will in dieses Gespräch, dass man sehr gereizt ist. Ich bin seit einem Jahr im Homeoffice. Am Montag war ich ein Jahr im Homeoffice. Ich bin sehr gereizt, hochaggressiv, wenn ich einen Kollegen anrufen möchte, den ich dann natürlich nicht sofort bekomme, als wenn ich im Büro säße, mal eben um die Ecke gehe und ihn frage, bin ich schon gereizt, weil es dann nicht weitergeht, meine Arbeit. Ich muss dazu sagen, es ist anstrengend im Homeoffice nach einem Jahr, kann ich das wirklich sagen, dass es anstrengend ist. Man hat auch die Equipment nicht so wie im Büro. Ich habe in meinem Büro eine ganz andere Ausstattung, fängt da schon mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch an, zwei Monitore, große. Ich habe hier in meinem Homeoffice nur ein Notebook, einen kleinen Monitor. Ich mache sehr viel Statistik, Excel-Tabellen, und da können Sie sich ja vorstellen, wenn Sie nur einen Monitor haben, also es ist wirklich anstrengend. Ich bin oft so kaputt, und wenn der Wecker dann morgens wieder stellt, ich komme kaum aus dem Bett raus.
Also deutlich ein Warnsignal, was wir hier auch schon beschrieben haben, ja, gerade wenn man dann merkt, dass man am Morgen nicht rauskommt. Haben Sie denn schon Gegenmaßnahmen ergriffen, suchen sich Ausgleich?
Ja, ich gehe viel raus, Sport machen. Natürlich würde ich auch lieber wieder ins Studio gehen. Mein Studio hat ja immer noch nicht, also die Studios haben noch nicht geöffnet, da ich mein Krafttraining weitermachen kann. Da kann ich am besten alles ablassen. Nur mit Laufen schaffe ich nicht. Also draußen mal Fahrrad fahren, ich jogge viel. Das funktioniert nicht. Und ich habe schon so viele Bekannte angerufen, nicht von meinen, also jetzt außerhalb meines Betriebes, Bekannte angerufen, was es sein kann, dass ich so kaputt bin und ob die das auch haben. Ich frage die echt ab. Und viele sagen zu mir auch, ja, das ist bei ihnen auch mittlerweile so, dass die morgens wie ein Stein im Körper, man kommt nicht hoch.
Danke.
Also ich finde das ganz schlimm.
Danke auch Ihnen. Wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, aber werden auf jeden Fall nochmal auch darauf zu sprechen kommen jetzt an diesem Punkt, was man gegen diese Belastung tun kann, die auch Frau Müller geschildert hat. Sie sagt, Arbeitgeber haben oft kein Verständnis auch für die aufkommende Mehrbelastung durch zusätzliches Homeschooling auch. Also da ist eine Doppelbelastung, die sie feststellt. Sie ist 30 Jahre alt, hat uns angerufen, und auch eine Mail von Maja Müller geht in diese Richtung. Sie möchte auch mal darauf hinweisen, wie es als Single ist in einer neuen Stadt. Sie hat einen neuen Job angefangen, ist umgezogen. Nach einem halben Jahr im Büro lebt und arbeitet sie seit dem 13.03. zu Hause allein. Und auch sie macht das Homeoffice nicht alleine fertig, da sie viel zu Hause ist, aber halt allein zu sein und zu hoffen, dass es mit dem Impfen mal losgeht. Jessica Lang, ich möchte das an Sie kurz weitergeben. Das sind alles Stressfaktoren, aber eben auch psychische Belastungen tatsächlich, die nicht immer mit Freizeitsport oder irgendwelchen anderen Dingen ausgeglichen werden können. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten?
Ja, also das Erste und ne, wie ich jetzt bei der Hörerin gerade gehört habe, sie ruft an und fragt, sag mal, ist das normal? Geht es euch auch so? Und die Belastungen, die Sie geschildert haben, die Sie jetzt alle Beispiele, die Sie genannt haben, das sind relevante Belastungen, beziehungsweise würde ich sagen Fehlbelastungen, die uns einen zusätzlichen Aufwand erfordern, die eine Anpassung von uns erfordern. Die ganze Pandemie erfordert eine enorme Anpassung von allen. Wir haben es auch gehört, auch von den Führungskräften. Das heißt, der erste Schritt ist, ja, milde auf sich zu gucken und sagen, es ist normal. Also die Situation ist so schwer, wie sie ist, ohne jetzt erstmal Schuldige zu suchen. Und meine körperliche Reaktion darauf oder meine seelische Reaktion darauf, die ist normal. So reagiert man einfach unter Stress. Mhm. Ja, das sind die normalen Stressanzeichen. Also man nennt das Self-Compassion, dass man ein bisschen, ja, Selbstmitleid würde ich jetzt nicht im negativen Sinne, also, sondern einfach, dass psychologisch gesehen man etwas milder mit sich selbst und seinen Reaktionen umgeht. Vielleicht, dass dann die Arbeit nicht so gut klappt oder man ist ja dann auch nicht zufrieden mit seinen Leistungen. Man wird dann behindert durch andere und erreicht nicht, was man eigentlich möchte. Also dass der erste Schritt ist, einzusehen, die Situation ist schwierig, sie ist schwierig für alle und meine Reaktionen sind normal. Und sich dann wirklich darauf zu konzentrieren, was kann ich in meinem persönlichen Umfeld tun, dadurch, dass es mir besser geht, damit es mir besser geht, oder wirklich mal ein Beratungsgespräch zu suchen. Es gibt von der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, von der Telefonseelsorge, es gibt viele kostenlose Angebote, speziell in der Corona-Pandemie, wo Leute sich Rat holen und ihre individuelle Situation schildern können und gucken, was sind die besten Strategien. Und ich möchte aber noch mal hinzufügen, dass dieses Thema psychische Belastung in Deutschland in den Betrieben noch nicht angekommen ist. Wir haben es vorher gehört, es sind nur wirklich unter 30% der Betriebe, die gesetzlichen Pflichten umsetzen und sich dem Thema nähern. Ich bin in der anwendungsbezogenen Forschung und begleite viele Gefährdungsbeurteilungen. Und die Reaktion in der Pandemie war, jetzt setzen wir diese psychische Erhebung der Belastungen aus, weil es sind ja nicht repräsentativ, die Ergebnisse. Obwohl genau immer dann, wenn eine Veränderung im Arbeitsumfeld vonstatten geht, man diese Gefährdungsbeurteilung aktualisieren müsste. Und da ist das Bewusstsein, finde ich, wie ich das immer erlebe, in den Köpfen vieler noch nicht da, dass man sagen kann, dass man verstanden hat, was psychische Belastungen sind. Vor allem je kleiner die Unternehmen es sind, sagen bis zu 30% psychische Belastung nicht für uns relevant, haben wir nicht. Das wäre genauso, wie wenn ich sage, Brandschutz interessiert mich nicht, hat bei mir noch nie gebrannt.
Das heißt, wenn man das merkt, dass die Belastungen zu groß sind, dann ist es auch nicht unbedingt angeraten, zurzeit sich an den Arbeitgeber zu wenden, der ja eigentlich verpflichtet wäre, etwas zu tun und gegenzusteuern.
Doch, doch, auf alle Fälle, um dafür zu sensibilisieren. Ist vielleicht aber nicht so leicht, weil ich glaube momentan die Führungskräfte und die Verantwortlichen selbst so unter Druck sind, die Arbeit am Laufen zu halten. Und da auch hätte eine Schulung stattfinden müssen, wie man ja digital führt, wie man es schafft, die Abläufe so zu regulieren, dass die Mitarbeiter zu Hause oder in den Betrieben gut damit umgehen. Man hat einfach nur eher das Ziel im Auge behalten, wie kann die Produktion weiterlaufen, wie kann das und das und das weiterleiten mit den ganzen Verordnungen, die es gibt, aber nicht geschaut, wie geht es eigentlich den Beschäftigten damit.
Da gibt es also noch einiges zu tun, wie wir gerade gehört haben. Wir haben über psychische Belastungen in der Pandemie am Arbeitsplatz hier in Campus und Karriere an diesem Samstag gesprochen. Ich danke Ihnen allen, dass Sie mitgemacht haben, Ihnen zu Hause oder wo Sie sonst uns hören, fürs Zuhören. Es gibt sicher noch viele Punkte, die man in dem Zusammenhang auch besprechen könnte, werden wir vielleicht auch in den kommenden Monaten nochmal aufgreifen. Ich bedanke mich, wie gesagt, erstmal fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Samstag. Erholen Sie sich gut.